Wo haben wir das Blaulicht und den Schmerz? Den haben wir beim Schlaganfall, den haben wir beim Herzinfarkt, den haben wir, wenn irgendwas Schlimmes eben Schmerzen macht, wenn was dramatisch ist. Und das ist so genau unser Problem beim diabetischen Fußsyndrom, beziehungsweise nicht unser, sondern das der Patienten. Sie haben keinen Schmerz. Warnsignale fehlen. Und wenn sie für den Patienten fehlen, dann fehlen sie dummerweise häufig auch für den Behandler. Der schreit ja nicht. Kann ja so schlimm nicht sein. Dem tut es ja nicht weh. Und dann ist alles langsamer, alles läuft weniger dramatisch ab und das ist genau der Tod für diese Füße.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie. Heute melden wir uns wieder mit einer ganz besonderen Ausgabe zu einem Thema, mit dem alle in der Diabetologie regelmäßig konfrontiert sind. Dem diabetischen Fuß und alles, was dazugehört.
Ja, und wir freuen uns sehr, denn wir sprechen heute mit zwei sehr engagierten Experten. Das ist Dr. Karl Zink und das ist Dr. Michael Eckhardt. Viele kennen Dr. Eckhardt als Chefarzt des GZW Diabetesklinik Bad Nauheim und als Leiter des universitären Diabeteszentrums Mittelhessen in Gießen. Er ist außerdem Sprecher der AG Diabetischer Fuß der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und Dr. Karl Zink ist Oberarzt an der Diabetesklinik Bad Mergentheim, stellvertretender Sprecher der AG und war der Präsident der Jahrestagung der AG Diabetischer Fuß 2026 in Bad Mergentheim. Wir können also sehr viel Interessantes und Aktuelles aus Praxis und Politik erwarten.
Mein Name ist Günter Nober, ich bin Redaktionsleiter der Metrix Deutschland. Bei uns gibt es Fachmedien wie die Medical Tribune, die Diabeteszeitung der Deutschen Diabetesgesellschaft und das Diabetesforum.
Und ich bin Nicole Finkenauer, Redakteurin und mit Günter zusammen eine der Hosts von O-Ton Diabetologie. Das Schöne für uns beide ist, wir lernen immer wieder Neues in unseren Gesprächen und das wird heute nicht anders sein, da bin ich mir ganz sicher.
Herzlich willkommen, Herr Dr. Eckhardt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Zink. Und wo treffen wir Sie denn an diesem späten Montagabend?
Ich bin in meinem Büro, schön mit entsprechender Ausstattung, sodass Sie mich hoffentlich gut hören können. Und entsprechend aus der Klinik und Praxis hierher geeilt, damit wir uns treffen.
Und Herr Dr. Zink, wo sind Sie denn heute Abend?
Ich sitze auch zu Hause unterm Dach vor meinem Computer, muss halt etwas länger arbeiten, die Tauben ein bisschen nacharbeiten und natürlich auch Arbeit, die liegen geblieben ist, die letzten 3 Tage noch ein bisschen nachholen.
Wir erklären das gleich mit den letzten 3 Tagen und warum Sie da was nachholen müssen nochmal im Detail. Aber gleich mitten rein ins Thema. Was ist denn der häufigste Irrtum oder Mythos unter Ärztinnen und Ärzten in Bezug auf Diabetes und Fußerkrankungen?
Tja, weiß gar nicht, ob es der häufigste ist. Da gibt es wahrscheinlich sehr viele Mythen. Im Wesentlichen, glaube ich, ist, dass man nach wie vor, obwohl wir so viele Jahre schon über dieses Thema versuchen, auch immer wieder bekannt zu machen, dass immer noch die Akuität, die Problematik eines akuten diabetischen Fußes verkannt wird, zu spät erkannt wird und nicht ernst genug genommen wird. Und das sowohl auf Seiten der Patienten als auch auf Seiten der Behandler. Und das zusammen ist ein ziemlich ungutes Gemisch.
Für mich, ja, häufigste Irrtum ist immer noch, dass die Patienten mit Diabetes auch denken, ich habe einen Diabetes und deswegen heilen meine Wunden schlecht. Und das ist eigentlich ja wirklich ein Irrtum, das ist mittlerweile eigentlich gut untersucht, dass der aktuelle Blutzucker mit der Wundheilung so gut wie nichts zu tun hat und dass eigentlich das Wesentliche dann eben häufig ausbleibt. Das ist die Druckentlastung und danach schauen, ob die Durchblutung ausreichend gut ist.
Vielleicht könnte man noch ergänzen auch Missverständnis, Mythos, das sei nur eine Wunde am Fuß eines Menschen mit Diabetes. Das ist es halt nicht. Es ist ein eigenständiges Krankheitsbild mit ganz eigenen Mustern und Problemfeldern, die es unbedingt gilt zu adressieren und eben nicht nur eine Wunde und deswegen auch nicht nur eine Wundbehandlung bedarf.
Und heute treffen wir uns auch, weil Sie beide gerade von der Jahrestagung der AG Diabetischer Fuß zurückkommen. Die war nämlich am Wochenende in Bad Mergentheim. Was ist denn so Ihr erster Gedanke, wenn Sie an die Tagung zurückdenken, Herr Dr. Zink? Sie waren der Kongresspräsident und ja, vielleicht fangen Sie mal an.
Es gab eigentlich bisher nur positive Rückmeldungen. Und was besonders gut war, dass wir dieses Mal oder als erstes Mal 60 Orthopädie-Schuhmacher dabei hatten, die neue Weiterbildung zum Orthopädie-Schuhmacher DDG durchlaufen hatten und jetzt an der Jahrestagung einen Fall aus ihrer täglichen Arbeit präsentieren durften und mussten und jetzt demnächst alle ihre Ernennungsurkunde bekommen und jetzt im Prinzip wir auch jetzt unseren Patienten Orthopädie-Schuhmacher nennen können, von denen wir wissen, dass sie eine gute und fundierte Ausbildung genossen haben und wir die dort in guten Händen wissen. Ansonsten waren die Tagungen sehr gut besucht. Ich glaube, wir hatten über 300 vor Ort Teilnehmende, 70 bis 80 im Online-Stream, sodass wir uns da eigentlich nicht beschweren können. Die Workshops waren alle gut besucht, ausgebucht sozusagen, die drei Workshops am Freitag. Das waren sehr praktische Workshops, wo die, sagen wir, die Neueinsteiger so Skills erwerben konnten, wie man lege ich einen Gips an. Die wurden so ein bisschen an das Filzen herangeführt, zur Druckentlastung. Und die schon ein bisschen länger dabei sind und gern mal tenotomieren, also die Beugesehnen durchtrennen möchten, die konnten dort vor Ort an einem Dummy im Prinzip üben. Das hat dort Gerhard Engels gemacht. Und konnten dann dort mal ihre Fertigkeiten testen, ob das machbar wäre, so eine Sehne flitzen zu lassen.
Und Herr Dr. Eckert, was gab es denn vielleicht so von der Praxis weg für Themen? Also was für Vorträge waren vielleicht besonders interessant und auch allgemein, was waren so Ihre Eindrücke von der Tagung?
Also allgemein der Eindruck war tolle Atmosphäre, ein sehr familiärer Charakter, der macht, glaube ich, die AG Fuß auch aus. Das ist was, was es vielleicht gar nicht nochmal gibt in Deutschland. Wir sind von Beginn an einfach eine multiprofessionell interdisziplinär zusammengesetzte Fachgesellschaft und das macht es dann einfach bei den Treffen auch aus. Und der Austausch vor Ort unter den Professionen und sich zu kennen und sich da weiterzuentwickeln, voneinander zu lernen, das ist einfach erst schon mal das Allerwichtigste. Neben natürlich sehr guten Vorträgen und ist vor allen Dingen auch wichtig, einfach die strukturelle Weiterentwicklung der Versorgung in Deutschland, dass wir da nicht stehen bleiben. Wir zertifizieren jetzt seitens der AG Fuß seit über 22 Jahren Fußbehandlungszentren. Aber leider muss man feststellen, dass wir A nicht flächendeckend sind und dass wir B viel zu wenige sind. Und das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass es nicht flächendeckend, nicht deutschlandweit in allen Bereichen tatsächlich Vergütungsstrukturen dafür gibt, sondern im stationären sowieso und aber auch in vielen kassenärztlichen Versorgungsgebieten ist es rein ideell, weil Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedensten Professionen sagen, uns ist das wichtig, wir machen das. Aber das ist die Nachhaltigkeit, glaube ich, wird erst kommen und das ist unbedingt nötig, wenn wir auch Vergütungsstrukturen dafür haben.
Nun hatten Sie schon anklingen lassen, dass Sie beide natürlich schon sehr lange in der Szene unterwegs sind bei dem Thema diabetischer Fuß. Und in den Fachkreisen gilt die Komplikation als diejenige mit den weitreichendsten Folgen. Und das, was Sie jetzt eben zuletzt gesagt haben, ist ja eine große Diskrepanz dazu. Also gibt es denn konkrete Forderungen von Ihnen, von Ihrer Arbeitsgemeinschaft, von Ihrer Fachgesellschaft insgesamt an die Gesundheits- oder an die Sozialpolitik?
Die gibt es auf jeden Fall und die betreffen zum einen im stationären Bereich. Wir haben jetzt gerade ans Bundesministerium für Arzneimittelrecht, die sind zuständig für die Entwicklung und Genehmigung und Eintragung von neuen Komplexpauschalen sozusagen für Versorgung im stationären Bereich. Da haben wir jetzt gerade auch am Freitag einen neuen Antrag eingereicht für eine sogenannte Komplexpauschale diabetischer Fuß. Dahinter verbirgt sich, dass die Vorhaltung der Strukturen, der Behandlungsstrukturen, wie wir sie national und international aus Daten entsprechend fordern, damit es zu weniger Amputationen kommt, damit es zu einer schnellen und zeitnahen optimierten Versorgung kommt, dass diese Vorhaltungsstrukturen tatsächlich auch sich wiederfinden in den Krankenhäusern. Und das ist gegenwärtig nicht so. Das ist seit DMP wird es eigentlich im DMP sogar gefordert, aber in der Struktur vor Ort findet sich das nicht wieder. Sie können mit Ihrem diabetischen Fuß als Patient in ein x-beliebiges Krankenhaus in Deutschland gehen. Irgendwas wird auch dort und irgendwie behandelt. Und jedes Krankenhaus rechnet diese Leistung gleichermaßen ab, egal ob da eine Struktur vorhanden ist, interdisziplinäre Fallbesprechungen, multiprofessionelles Team, abgestimmte Behandlungspfade oder eben nicht. Und das kann es eigentlich nicht sein. Und mit der Krankenhausstrukturreform hat der Gesetzgeber ja groß posaunt, jetzt wollen wir die Qualität fördern. Das ist fürs diabetische Fußsyndrom alles andere als damit tatsächlich erreicht. Schlimmstenfalls führt die Strukturreform sogar dazu, dass einzelne Zentren gar nicht mehr in Zukunft das werden machen können, weil ihnen vielleicht Anforderungen, die Politik jetzt aufgrund der Strukturreform stellt, nicht erfüllt werden, obwohl sie seit Jahren ein tolles Zentrum, eine tolle Struktur vorhanden haben fürs diabetische Fußsyndrom. Also da ist sehr, sehr viel Bedarf. Wir fordern das. Wir sind auch da nicht müde geworden in der Vergangenheit. Während der ganzen Phase der Ausarbeitung der Krankenhausstrukturreform an die Ministerien zu gehen und das immer wieder auch bekannt zu machen. Aber letztlich sind wir natürlich darauf angewiesen, dass dann auch dort ein Verständnis wächst und man das wirklich umsetzen will.
In den niedergelassenen Bereich sieht man das ja auch, dass eigentlich, worum soll sich jemand um das diabetische Fußsyndrom kümmern, wenn er eigentlich nur viel Arbeit damit hat, wenn er viel Personal einsetzen muss und hinterher die Vergütung nicht stimmt, dann, und es ist ja wie ein Schneeballsystem. Jeder Fuß, den Sie gut reden, Patienten, den Sie gut betreuen und gut behandeln, der bringt ja wieder zwei neue und es wird eine Lawine. Und es werden immer mehr Patienten und irgendwann müssen Sie Ihr Personal aufstocken und hinterher haben Sie nur Ausgaben und die Kosten laufen Ihnen davon. Und da muss man sich wirklich fragen, warum sollte der Kollege das draußen machen? Und man sieht ja auch, dass auch die AG-zertifizierten Einrichtungen dort ambulant aus dem Boden sprießen, wo die Honorierung letztendlich auch stimmt, wo es Ziffern dafür gibt und wo dann die Kollegen draußen eben damit auch auskommen können und auch Geld verdienen können. Wenn sie nur Geld mitbringen müssen, dann macht kein vernünftiger Mensch, wird sich dann um den diabetischen Fuß kümmern.
Genau, und das ist die nächste Forderung, dass im ambulanten Bereich, da wo es solche Verträge gibt, wo quasi auch dort eben die Vorhaltestrukturen eingepreist sind in eine Vergütung, da funktioniert es und das ist unsere Forderung, dass das flächendeckend in Deutschland passiert. Es darf aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, darf es doch nicht davon abhängig sein, wo ich wohne und wo ich regional vielleicht einen Zugang habe, wo gerade zufälligerweise vielleicht solche Verträge abgeschlossen worden sind oder eben nicht, dass das darüber entscheidet, ob ich meinen Zeh, meinen Fuß behalten kann oder nicht, nur weil ich möglicherweise einfach nicht die Strukturen vorfinde. So ist es aber gegenwärtig und ich wundere mich immer, muss ich ehrlich sagen, dass von Patientenseite so wenig Druck da mal kommt. Ich warte immer noch auf den Ersten, der mal einfach eine Gleichbehandlung einklagt, weil theoretisch ist es genau das.
Und woran hängt es denn, dass andere Indikationen da so manche Indikationen im Vorteil sind? Ne? Also es ist ja einfach auffällig und Sie haben es ja auch angesprochen.
Das hat, glaube ich, einen ganz banalen Grund, aber auch einen ganz schlimmen Grund. Was ist in unserer Gesellschaft sofort setzt alle in Alarm? Schmerz und Blaulicht. So, wo haben wir das Blaulicht und den Schmerz? Den haben wir beim Schlaganfall, den haben wir beim Herzinfarkt, den haben wir, wenn irgendwas Schlimmes eben Schmerzen macht, wenn was dramatisch ist. Und das ist genau unser Problem beim diabetischen Fußsyndrom, beziehungsweise nicht unser, sondern das der Patienten. Sie haben keinen Schmerz. Warnsignale fehlen. Und wenn sie für den Patienten fehlen, dann fehlen sie dummerweise häufig auch für den Behandler. Der schreit ja nicht. Kann ja so schlimm nicht sein. Dem tut es ja nicht weh. Und dann ist alles, läuft langsamer, alles läuft weniger dramatisch ab und das ist genau der Tod für diese Füße. Und aber ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund, warum das so stiefmütterlich dann unter Umständen einfach behandelt wird.
Ja, jetzt haben wir natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch auch einen Blick in das Programm der 34. Jahrestagung geworfen. Und da ging es zum Beispiel um Telemedizin im Wundmanagement, moderne Bildgebung, neuropathische Komplikationen. Was waren denn für Sie persönlich die wichtigsten neuen Impulse dieser Tagung? Denn ich stelle mir vor, Sie lernen ja auch immer noch was Neues dazu. Was nehmen Sie denn mit, Herr Dr. Zink?
Ich habe gar nicht so viel besucht, weil ich ja mit der Organisation beschäftigt war. Aber ich glaube, wirklich wichtig war das mit den Orthopädie-Schuhmacher DDG und dann einfach die Breite, dass wir eben alle Berufsgruppen, die Orthopädie-Schuhmacher, die MFAs in den Praxen, die Gesundheitsfachberufe einfach mitgenommen haben. Da ging es um Wundauflagen. Die alten Hasen konnten im Prinzip sich in der Tenotomie üben oder eben auch die Neulinge sind so ein bisschen angefixt worden, was das Abfilzen der Fußsohle da, das geschützte Gehen ausmacht und haben da mal einen kurzen Einblick bekommen. Natürlich die großen Übersichtsvorträge waren überwiegend so ein bisschen angiologisch angehaucht dieses Jahr. Da ging es um Bypass-Operationen und Gefäßinterventionen. wir haben immer das Problem, dass wir natürlich Patienten haben, die, wie der Dr. Ecker gesagt hat, keine Schmerzen empfinden. Und obwohl sie eine schwere Durchblutungsstörung haben, da ist immer die Frage, wann muss ich da intervenieren oder muss ich zuwarten? Und das war eine ganz gute Pro- und Kontra-Diskussion, wo ganz klar so ein bisschen rauskam, ja, es ist anscheinend doch besser zuzuwarten und wirklich erst bei dem Patienten zu intervenieren, irgendwas zu tun, wenn tatsächlich ein Problem da ist. Das heißt, wenn wieder eine Fußwunde aufgetreten ist und es nicht eher im Vorfeld zu tun. Ja, aber trotzdem sitzt man dann da und man kennt trotzdem Patienten, wo man dann gewartet hat und es ist in die Hose gegangen, wo man sich dann denkt, hätten wir doch nur mal vor 3 Wochen den Katheter reingeschoben, hätten wir es aufgedehnt, dann wäre die Arterie jetzt nicht zugegangen. Ja, ja, das ist immer Studie und das reelle Leben. Ja, die Studie ist halt immer Durchschnitt und der Herr Laval hat da schön gesagt, ja, die Hälfte würde auch so abheilen, wenn man nichts tut. Aber ja, der Patient, der vor mir sitzt, ich weiß nicht, zu welcher Hälfte der gehört. Heilt er ab oder würde er nicht abheilen? Und wenn der kommt und er hat das Loch seit ein halbes Jahr im Fuß und ich sehe, da ist eine Durchblutungsstörung dabei, dann werde ich natürlich da nicht lange zuwarten und werde dann natürlich versuchen, dem die Durchblutung zu verbessern. Ja, klar. Die erste Eröffnungssession mit den Bleiden, Pech und Pannen, wo 4 aus dem Vorstand im Prinzip mal so Fälle dargestellt haben, die mal nicht so gut gelaufen sind oder wie wir was übersehen haben, wo wir Fehler gemacht haben. Also bei mir, ich habe mal ein malignes Melanom übersehen und der Michael Eckert auch, ja. Oder natürlich auch von einem Gefäßchirurg mal die Diagnostik nicht so richtig ausgewählt hat und dadurch Probleme entstanden sind und übersehen worden sind, ja. Oder die Claudia Fischer hat einen schönen Fall dargestellt, wo eine ältere Dame halt, wo man einen kleinen Eingriff macht und dann das eine zum anderen kommt und die Patientin letztendlich ein fatales Ereignis nach dem anderen erlebt, wo man sich dann hinterher fragt, hätten wir es denn machen sollen oder hätten wir lieber die Finger davon gelassen? Ja, aber das sind immer so Sachen, ich sage immer, wenn wir heute was machen, wir wissen dann in 6, 8 Wochen, ob es richtig war oder ob wir es besser nicht getan hätten. Aber das wissen wir immer im Voraus nicht.
Aber ich meine, das gilt ja grundsätzlich im Leben. Hinterher sind wir häufig schlauer und die Entscheidung müssen wir prospektiv treffen. Das ist genau das, was uns die Herausforderung auch macht im einzelnen Patienten. Und da wird uns in Sicherheit sicher in Zukunft durchaus KI etwas helfen können, aber nicht in der praktischen Vollzug dann. Also in der Zusammenstellung von Wissen wird uns KI in Zukunft weiterhelfen. Aber um das dann runterzubrechen auf den individuellen einzelnen Patienten vor Ort, das wird immer noch unsere Verantwortung sein. Und manch einem ist besser geholfen, wenn man auch mal sagt, das machen wir jetzt nicht, aus ganz bestimmten Gründen. Und das ist spannend. Wir haben auf jeden Fall die Rückmeldung gehabt und ich glaube, das war eindeutig, dass wir diese Session Bleiten, Pech und Pannen regelmäßig machen werden und noch erweitern dann um andere Professionen, also auch die Schuhmacher mal bitten, einen Fall vorzustellen, wo was nicht gut gelaufen ist oder auch entsprechend die Podologin oder die Wundassistenten. Also auch da wieder unser komplettes Spektrum mit abzubinden. Und die Erfahrung zeigt ja, das ist auch keine neue Erkenntnis, dass wir am ehesten aus Fehlern lernen. Und deswegen wollen wir die nicht verschweigen, sondern an Fehlern lernen. Das ist halt sehr hilfreich und gut, wenn andere nicht den gleichen Fehler wiederholen. Also wir lernen ja dann am besten, wenn wir nicht den gleichen Fehler wieder machen. Darüber müssen wir aber darüber reden. Das haben uns andere, wie beispielsweise Fluggesellschaften, schon lange vorgemacht. Wie wichtig ist, dass man beinahe Fehler auch meldet. Ging also jetzt gar nicht darum, irgendwelche Anklagen zu helfen, zu sagen, meine Güte, was habt ihr da, ja, sondern nee, im retrospektiven Blick zu sagen, okay, das und das hätte man vielleicht schon früher erkennen können, hätte man schon früher machen können oder hätte man einen anderen Weg einschlagen können. Und bei mir war das ein Fall, der war, hatte ein chronisches Ulkus im Knöchelbereich und dann ging es um eine Zweitmeinung und wir haben festgestellt, okay, der hat nicht nur das Knöchelulkus da, sondern der hat auch eine schlechte Durchblutung. Wir haben die Durchblutung verbessert, wir haben die lokale Versorgung verbessert und siehe da, auf einmal ist da was gewachsen, was da nicht hingehört hatte. Und da ist ein Karzinom gewachsen. Das hatte halt vorher auch schon da bestanden, ist aber nicht gut gewachsen, weil die Durchblutung schlecht war und weil die Versorgung gar nicht so gut war. Jetzt haben wir das optimiert, ja, da hat sich auch dieses Karzinom drüber gefreut. Und klar kann man im Nachhinein sagen, okay, hätten wir vielleicht noch früher schon mal eine Probe entnehmen können. Und wenn man es dann vielleicht gewusst hätte und dann mal abschätzt mit dem Patienten, wie alt ist jemand, Macht man es dann überhaupt oder lässt man und sagt, meine Güte, vielleicht bleibt das da noch die nächsten 5 Jahre, wenn wir nichts dran tun?
Aber gut, so ist es. Jetzt war die Idee, guckt bitte nach, denkt dran, maligne Entartung, biopsiert frühzeitiger, damit wir wissen, was wir da für Zellen haben.
Es hört sich nach einem tollen Format an und auch mutig, würde ich sagen, ganz klar. Und nach dem, was wir bisher gehört haben, sind ja schon viele nach wie vor und unverständlicherweise viele Probleme in der Versorgung der Menschen mit diabetischem Fußsyndrom. Gibt es denn aber auch durchaus Lichtblicke? Ich schätze ja, weil ich auch wirklich jedes Jahr den Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes lese. Gibt es denn auch Lichtblicke in Sachen Früherkennung, in Sachen Versorgung, Amputationsvermeidung, Dr. Eckhardt?
Naja, die Lichtblicke sind eindeutig. Die Daten national und international zeigen, je früher Patienten mit diabetischem Fuß in eine spezialisierte Versorgung kommen, umso eher heilen Wunden wieder ab, umso seltener muss man amputieren, umso besser ist die Integration in Alltag und den Erhalt der Lebensqualität für die Patienten. Und deswegen plädieren wir ganz klar dafür, schickt doch bitte die Patienten frühzeitig. Und na klar, da macht man uns dann schnell den Vorwurf und sagt, ja, ihr wollt ja nur die Patienten irgendwie haben oder ihr sprecht uns, ich sage jetzt mal beispielsweise in den hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen, ihr sprecht uns die Kompetenz ab. Darum geht's gar nicht. Das ist ein Missverständnis der Sache, sondern es zeigt sich ganz einfach, dass die ersten 4 Wochen beispielsweise entscheidend sind. Wenn man da aber sagt, na ja, so eine Wunde ist ja nicht so schlimm und dann wird es irgendwie behandelt und vielleicht auch mal irgendwie antibiotisch behandelt, aber ohne dass man eine klare Idee hat, was ist eigentlich die Ursache dahinter gewesen und wie kann ich denn die Ursache behandeln, dann habe ich dem Patienten schlimmstenfalls gar nicht geholfen, sondern einfach nur ein paar Wochen verstreichen lassen und dann kommt er irgendwann mit einem wirklich schlimmen Befund dann stationär unter Umständen in die Klinik und dann sagen die Kliniker, ja, wären Sie doch mal 4 Wochen früher gekommen. Und das ist eigentlich ein echtes Drama und so schade, wenn da einfach Zeit vergeudet wird. Ja. Wir haben immer noch jedes Jahr auch gar nicht Patienten mit Wunden, sondern gibt so eine Sonderform des diabetischen Fußes, sogenannte Charcot-Osteoarthropathie, Zungenbrecher. Also wo es aufgrund von einer Neuropathie zu Veränderungen in der Struktur des Fußes kommt, die Knochendichte nimmt ab und es gibt dann schlimmstenfalls eben zum Durchbrechen des Fußes, des ganzen Mittelfußes, der ganzen Fußwurzelknochen. Und jedes Jahr, Karl, das wird bei dir genauso sein, jedes Jahr kommen Patienten, die da draußen schon ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr rumgelaufen sind von Pontius zu Pilatus und keiner hat die Diagnose richtig gestellt. Das ist einfach nur traurig.
Ja, es gibt wirklich so einfach übersehen, nicht dran gedacht oder ist halt. Für uns ist es ein sehr häufiges Krankheitsbild, der Charcot-Fuß, aber draußen in den Praxen verdünnt sich das halt so sehr. Ich glaube, es gibt wirklich Orthopäden, die haben das noch nie gesehen und wenn sie es gesehen haben, weil es so selten ist, haben sie nicht richtig diagnostizieren können. Trifft auch für die Radiologen zu und da passieren leider immer noch wirklich, kommt zu Fehldiagnosen, zu vorschnellen Operationen. Das müsste alles nicht sein.
Ja, ob es eine gute Versorgung gibt, das hängt, das haben wir ja schon gehört, auch immer damit zusammen, wie die Strukturen sind und wie die Vergütung ist. Herr Dr. Eckhardt, Sie engagieren sich ja auf verschiedenen Ebenen, also zum Beispiel auch im Ausschuss für Qualitätssicherung und Weiterbildung der DDG, aber auch im hessischen Fußnetz. Wo klemmt es denn im echten Leben immer noch am meisten und was wäre denn da aus Ihrer Sicht der dringendste, vordringlichste politische Schritt, der gegangen werden müsste?
Ja, der politische, ich glaube, den haben wir vorhin schon irgendwo mal versucht zu formulieren. Das eine ist tatsächlich eine Wertschätzung, eine Anerkennung dieser Strukturqualität und die muss man fordern und fördern. Und momentan passiert im Stationären beides nicht und genau im ambulanten Bereich genau das Gleiche. Man muss die fordern, aber man muss sie dann auch entsprechend finanziell abbilden, sodass die Struktur auch tatsächlich erhalten werden kann und sich das irgendwo dann auch nachhaltig auswirkt. Also das ist gesundheitspolitisch, glaube ich, eindeutig. Was wir machen, und das ist, glaube ich, dann auch, zeichnet uns ja auch aus, wir warten aber nicht darauf. Wir müssen natürlich trotzdem an Strukturen arbeiten. Und das ist ja auch zum Glück so, dass wir über 300 zertifizierte Fußbehandlungseinrichtungen in Deutschland haben. Und das die Mehrheit ist es noch nicht, die das wegen des Geldes wegen machen oder der Nachhaltigkeit wegen machen, sondern die sagen, nee, wir wollen, dass wir unsere Patienten die Qualität verbessern. Und in dem Rahmen Und das ist auch eine tolle Entwicklung, glaube ich. In dem Rahmen rücken Fachgesellschaften zusammen. Die Deutsche Diabetesgesellschaft zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin. Mit den unfallchirurgischen Subgruppen, die sich mit den Sprunggelenken und fußchirurgischen Themen befassen. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Curriculum, also einen Weiterbildungskurs entwickeln für Chirurgie beim diabetischen Fuß. Und das ist eine tolle Sache. Und ist jetzt noch ein bisschen Arbeit notwendig, aber dann ist die Idee einfach, den Nachwuchs auch zu fördern, um junge Leute, junge Kolleginnen und Kollegen mit diesem Thema vertraut zu machen. Und dass egal in welcher Disziplin die Patienten dann landen, dass sie auf Leute treffen, auf Fachmenschen treffen, die wissen, von was sie reden, die Kompetenz haben auf dem Gebiet des diabetischen Fußsyndroms. Das finde ich enorm wichtig. Und das machen wir jetzt erstmal unabhängig von irgendwelchen politischen, gesundheitspolitischen Entwicklungen, sondern da wollen wir vorangehen. Wir wollen das entwickeln, damit wir einfach da eine breite Basis schaffen.
Herr Dr. Zink, eines der Schlagworte war ja auch auf der Tagung interdisziplinäres Wunschmanagement. Und können Sie denn da vielleicht nochmal uns sagen, welche Disziplinen im Idealfall da zusammenarbeiten und spielt da tatsächlich auch der Primärarzt vielleicht eine Rolle oder der Hausarzt?
Ja, da spielt sicher eine Rolle, weil der natürlich die Patienten weiter betreuen muss. Ich sage immer, die sollen frühzeitig zu uns kommen. Wir setzen die Patienten dann aufs richtige Gleis und dann dass das dann weiter gut draußen weiter behandelt werden kann. Ich denke, was hier draußen halt ganz oft unterlassen wird, ist eher einfach die suffiziente Druckentlastung. Das wird draußen nicht so ernst gesehen, von den Kollegen draußen, vom Patienten ja schon dreimal gar nicht. Und ich denke, da sind wir relativ stringent, dass wir das wirklich richtig gut machen. Und das ist das A und O, dass es mit der Druckentlastung funktioniert. Ja, und Wundmanagement, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, wenn halt so Wundbehandlungszentren da aus dem Boden schießen und dann für eine Wundbehandlung so viel Geld kriegen wie der niedergelassene Kollege in einem Quartal, dann ist das natürlich nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Ja. Wir denken, dass das Wundmanagement im Prinzip in ärztlicher Hand bleiben sollte und dort überwacht werden sollte. Und nicht, dass da irgendwelche Wundzentren da draußen das übernehmen und das quasi den Ärzten sozusagen abspenstig machen. Weil dort das mit der Druckentlastung eben auch nicht so ernst genommen wird, muss man ganz klar sagen. Das ist mir so ein bisschen ein Dorn im Auge.
Das Entscheidende ist, glaube ich, einfach die Verbundstruktur. Ne? Also Wundmanagement, ja, ist ein Kriterium von ganz, ganz vielen Disziplinen, die wir brauchen. Also wir müssen Infektmanagement machen. Dafür muss ich die Infektion erkennen. Ich muss sie detektieren. Ich muss wissen, wie tief ist die. Sind Knochen beteiligt? Ja oder nein? Ich brauche die Radiologie. Ich brauche ein Antibiotic Stewardship. Ich brauche Infektchirurgie. Ich brauche die Entlastungstherapie. Ich brauche gefäßchirurgische Kompetenz oder gefäßmedizinische Kompetenz, um gegebenenfalls eine relevante Durchblutungsstörung A zu erkennen, B aber auch suffizient zu behandeln. Ich muss die ganzen Begleiterkrankheiten im Blick haben. Nutzt ja nichts, wenn ich eine Wunde behandle und der Mensch hat aber andere Probleme, die nicht berücksichtigt sind. Und dann, klar, geht es im Zweifelsfall auch um eine Grenzzonenamputation. Wir werden nicht jede Amputation vermeiden können, gar keine Frage. Aber die sollte natürlich so weit distal, so entfernt von der Körpermitte sein, wie es nur irgendwie geht. Und dazu müssen wir früh sein und müssen das suffizient behandeln. Und die Infektionen dürfen sich nicht verschleppen. Und vielleicht einfach als Beispiel. Ja, wir haben ja ganz oft das Thema der Läsionen vorne an der Zehenkuppe. Oder vielleicht unter Mittelfußköpfchen. Und da denken ganz viele, ja, ist ja nicht so schlimm. Kleine Wunde und nicht so dramatisch, kann man erstmal. Nein, wenn die zwei Wochen steht, drei Wochen steht und die Entzündung da vor sich her, ja, schwelt langsam, dann können Sie nachher sicher sein, haben Sie schon eine Knochenbeteiligung. Und wenn dann der Patient kommt und man macht ein Röntgenbild und sagt mal, guck, schon beteiligt. Und vielleicht sieht man sogar, und das haben wir auch ganz oft jetzt, dass man im Röntgenbild die ersten Momente auch noch nicht sieht, sondern dass wirklich klinisch den Kontakt am Knochen hat. Und das ist halt dann gefährlich. Ne? Deswegen muss man Sachen von der ersten Minute an hoch ernst nehmen und dann lieber einmal zu früh gezielt alles komplett nachgucken und dann sagen, Entwarnung geben, als genau umgekehrt. Und das, glaube ich, muss man tatsächlich propagieren. Kommt auch zu den Patienten. Versuche ich immer wieder zu sagen, kommen Sie früh. Wenn Sie einmal mehr kommen und es war alles in Ordnung und es war nicht schlimm, dann ist es besser, als wenn Sie vier Wochen später kommen und wir sagen, warum sind Sie nicht früher gekommen? Dafür muss man werben. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man diese erste Phase nicht verpasst. Ne? Und dann gehört ganz viel anderes natürlich auch dazu. Psychologische Betreuung. 40% unserer Patienten mit diabetischem Fußsyndrom entwickeln Depressionen. Wir brauchen Physiotherapie. Die Leute müssen bewegt werden. Das ist natürlich auch ein Thema. Wir wollen sie einerseits entlasten, weil auf dem Fuß mit einer Wunde rumlaufen. Sie, also wir alle, wie wir jetzt hier gerade zusammen sind, wir würden das ja nicht tun. Weil uns würde die Wunde schmerzen und wir würden automatisiert, schmerzreflektorisch sozusagen, würden wir die entlasten. Muss man uns nicht erzählen, brauchen wir kein Seminar für besuchen, machen wir. Schmerzreflektorisch. Haben unsere Patienten nicht. Den müssen sie erzählen, warum sie da nicht drauf rumlaufen sollen. Den müssen sie irgendwie helfen, dass sie trotzdem laufen können, aber die Wunde entlastet ist. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine der größten Herausforderungen und dafür braucht man aber das gesamte Portfolio, was alles möglich ist an Entlastung, um für den individuellen Patienten dann das Bestmögliche rauszusuchen. Und ganz ehrlich, wenn ich als hausärztlicher Kollege und Kollegin darauf nicht spezialisiert bin, dann kann ich mir das nicht alles da vorhalten und da irgendwo und auch noch neben den anderen vielen Dingen, die ich als Hausarzt zu machen habe und die ich überblicken soll. Deswegen kann ich nur empfehlen, jeder möge sich doch da eine kompetente Anlaufstelle versuchen, wo die Patient schnell kompetent unterbringt und natürlich der Patient wieder zurück zu seinem Hausarzt und seiner Hausärztin kommt. Na klar, das ist erstes und ungeschriebenes Gesetz, back to sender. Ja, ganz klar.
Also ich denke, was ja jetzt ganz, ganz klar rausgekommen ist, wie viele Berufsgruppen da auch beteiligt sind, ne, wenn eine ordentliche Versorgung stattfindet. Und Sie, Herr Dr. Zink, Sie hatten ja schon gesagt, dass ja auch bei der Tagung die Orthopädie Schuhmacherinnen und Schuhmacher mit dabei sind oder jetzt zum ersten Mal mit dabei waren. Es gibt ja jetzt auch die Fortbildung der AG zum Orthopädie-Schuhmacher DDG. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit und was erhoffen Sie sich vielleicht auch dadurch, dass es immer mehr DDG und AG-Fuß fortgebildete Orthopädie-Schuhmacherinnen geben wird?
Ich meine, die Zusammenarbeit mit den Orthopädie-Schuhmachern ist natürlich essentiell. Ich meine, wenn wir so einen Patienten haben mit so einem schlimmen Charcot-Fuß und der braucht eine Druckentlastung, das sind eben entsprechende Hilfsmittel erforderlich und das können wir Ärzte nicht selber leisten. Wir können so Fertigorthesen abgeben oder verordnen, ja. Aber in diesen schwierig zu versorgenden Fällen reichen die meistens nicht aus. Und da braucht der Patient was speziell Angefertigtes vom Orthopädie-Schuhmacher oder vom Orthopädie-Techniker. Und da ist es uns halt einfach wichtig gewesen, dass auch die Schuhmacher im Prinzip entsprechend weitergebildet werden. Und auch, wie müssen die Schuhe gebaut werden? Und jetzt mit dem von der Kölner Arbeitsgruppe erarbeiteten Entitätenkonzept, ja, das ist schon wichtig. Wenn es dann um die Behandlung geht, das heißt, das hat Herr Eckert ja vorhin angesprochen, immer drüber nachdenken, was hat dieses Ulkus ausgelöst, wo ist da die biomechanische Ursache, wie können wir diese Ursache letztendlich angehen und beseitigen. Und wenn dann aber die Wunde verschlossen ist, ist ja das biomechanische Problem nicht beseitigt und wirkt weiter ein. Und das müssen die Orthopädie-Schuhmacher eben auch verstehen, wie sie dann eben ihre Fußbettungen und ihre Schuhe konstruieren müssen, damit dieses biomechanische Problem eben adressiert wird und dann eben auch der Druck dann eben an dieser Stelle da langfristig da reduziert wird. Und das ist, war uns eben ganz wichtig, das im Prinzip den Schuhmachern da zu vermitteln. Und ich denke, es ist die Kollegen, die jetzt da mitgemacht haben, die Orthopädie-Schuhmacher-Kollegen, die waren alle begeistert. Und ich kann mich noch gut an einen Kollegen erinnern, der zu unserem Schuhmacher gemeint, was ihm denn das bringen würde, da so einen Kurs jetzt noch zu machen. Er ist ja schließlich Orthopädie-Schuhmacher-Meister. Und dann hinterher, als wir ihn gefragt haben, und, hat es gebracht, da war er nur da gestanden und hat mit dem Kopf geschüttelt gesagt, ja, unglaublich, was er in diesen 6 Tagen dann noch gelernt hat. Ja, weil das sind einfach Sachen, die haben die nie gelernt, ja, was da jetzt mittlerweile an Wissen vermittelt wird. Das ist immens wichtig, finde ich.
Und das Schöne ist, dass wir die Pflichtpräsentationen vor Ort eben jetzt nicht nur durch die zertifizierten Zentren ärztlicherseits haben, sondern tatsächlich im gemeinsamen Workshop auch die Orthopädie-Schuhmacher ihre Fälle vorstellen. Und das ist ein gegenseitiges Lernen, das ist einfach toll. Ich habe in meinem Studium, und das geht ja jedem unserer ärztlichen Kolleginnen und Kollegen so, wir haben doch nichts über Schuh und Fuß und Einlagenversorgung gelernt, schon gar nicht als Internisten. Ja, so jetzt sollten wir das irgendwie da beurteilen. Nein, wo habe ich das gelernt? Ich habe es natürlich gelernt über die 25 Jahre Zusammenarbeit mit Schuhmachern, in dem Austausch, am konkreten Fall, in den Fortbildungen, in den Jahrestagungen, an den Kongressen. Wo sonst soll ich es denn lernen? Und deswegen ist das ein tolles tolles Moment jetzt, dass wir das auch noch zusätzlich fördern und entsprechend da sicherlich nochmal einen deutlichen Qualitätsschub erleben werden in den nächsten Jahren.
Sie haben ja nicht nur mit Patientinnen und Patienten zu tun, sondern vor allem mit Menschen. Und dadurch, dass Sie beide ja über 2-3 Jahrzehnte des beruflichen Alltags mit Menschen mit Diabetes zu tun haben, vielleicht noch die eine oder andere persönliche Geschichte, die Ihnen noch vielleicht vor Augen ist. Gibt es einen Moment, der Ihnen vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist, weil er vielleicht auch zeigt, warum es sich so sehr lohnt, Engagement für das Thema diabetischer Fuß zu entwickeln? Herr Dr. Zink vielleicht zuerst.
Da gibt es viele Fälle in 30 Jahren oder über 30 Jahren Fußbehandlung. Da kennt man viele Patienten, an die man sich gut zurückerinnert. Ich weiß noch, Anfang der 90er Jahre, ja, ich glaube, das war so 94. Wenn man da heute dran denkt, das kann man, wenn man das den jungen Kollegen erzählt, die glauben es gar nicht. Da haben wir einen Fußbehandlungsraum gehabt, da waren 3 Liegen drin, da lagen 3 Patienten gleichzeitig drin, die sind zu dritt gleichzeitig behandelt worden. Ja. Das wäre heutzutage aus Datenschutzgründen vollkommen unmöglich. Und ich kann mich da gut noch dran erinnern, da habe ich dann eine Patientin, war dann gerade das Ulkus abgeheilt, sie hat schon ein bisschen einen verformten Fuß gehabt. Und dann habe ich mir der verhandeln angefangen, dass sie einen orthopädischen Marschschuh braucht und sagt sie, ja, Herr Doktor, so einen öllen Schuh würde ich nie anziehen, das geht gar nicht. So einen Schuh, wie die Frau da drüben anhat, den würde ich anziehen. Dann zieht die Frau, die daneben dran liegt, ihren Rock hoch, klopft auf ihre Unterschenkelprothese drauf, sagt, ist alles gut, gute Frau, aber nur müssen Sie dann auch dieses Bein dazu akzeptieren. Mit dieser Frau musste ich nie mehr über eine Schuhversorgung diskutieren. Ja, die war plötzlich klein mit Hut und hat dann doch schon eingesehen, dass es wohl wichtig ist, dass sie doch einen orthopädischen Marschschuh braucht.
Dr. Zink, von dieser Situation gibt es Beweisfotos, also 3 Betten nebeneinander. Ich war damals nämlich Volontär beim Kirchheim Verlag, habe fürs Diabetes-Journal eine Klinikserie geschrieben und war bei Ihnen in Bad Mergentheim. Damals waren Sie so jung wie ich oder noch jünger. Und da habe ich Fotos gemacht, das weiß ich noch. Ja, und Herr Dr. Eckhardt, wie sieht es bei Ihnen aus an Geschichten von Menschen, die Sie nicht vergessen haben?
Ach, da gibt es in der Tat unzählige. Aber vielleicht kann ich eine berichten, möglicherweise eine prägende, weshalb ich dann auch bei dem Thema gelandet bin überhaupt. Ich habe mal, zu der Zeit gab es das noch, ich habe 21 Monate Zivildienst gemacht und bin gelandet auf einer internistischen Station mit diabetologischem Schwerpunkt. Und ich habe von Anfang an mit einer Kollegin zusammen, hat sich so ergeben, durfte ich mich um Wunden kümmern. Und ich habe ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Aber ich erinnere mich noch an die erste Patientin, wo es um eine Unterschenkelamputation ging, wo der Unterschenkel dann erhalten werden konnte. Ich weiß, wo die Patientin gewohnt hat. Ich kann mich an alles erinnern. Und offenbar ist es tatsächlich doch ein sehr prägendes Ereignis gewesen. Und was ich einfach nur sagen kann, und das glaube ich, gibt uns allen dann am Ende des Tages auch die Kraft und die Energie, das einfach zu machen, sich darum zu kümmern. Wir erleben in der Regel extrem dankbare Patienten, die das unglaublich schätzen, dass wir uns engagieren und dass wir auch in den schlimmsten Phasen, die es gibt, und auch wenn es am Ende nicht vermeidbar ist, was zu amputieren, dass wir aber nie die Hoffnung aufgeben und immer eine Perspektive aufzeigen und die Leute einfach in ihrer Arbeit, in ihrer Lebenswirklichkeit akzeptieren, in ihrer Würde schätzen und genauso auch mit ihnen umgehen. Und das finde ich, ist ein toller Beruf, macht unheimlich viel Freude und ist gelegentlich unglaublich anstrengend. Umso schöner wäre es, wenn auch die Gesundheitspolitik das dann am Ende noch so fördern würde, dass es nicht nur der Idealismus ist, der das trägt.
Ja, das wäre ja fast ein Schlusswort gewesen, wenn nicht meine Kollegin Nicole Finkenauer Ihnen noch eine dumme Frage stellen würde.
Dumme Frage.
Also Nicole, du hast das Wort.
Die dumme Frage für Sie beide ist, was tun Mitglieder der AG Diabetischer Fuß, wenn sie mit dem falschen Fuß aufgestanden sind?
Was tun Mitglieder der AG Fuß? Also kann ich ja nur für mich persönlich sprechen, wenn ich im falschen Fuß aufgestanden bin. Jetzt könnte man natürlich sagen, schnell wieder hinlegen und nochmal uns nochmal mit dem neuen versuchen. Das macht man ja wahrscheinlich nicht. Gucken, dass man schnell aus der Humpelei rauskommt und wieder im Gleichschritt kommt.
Erstmal tief durchatmen und sich mal ein bisschen beruhigen. Und was einem dann da gerade stört, versuchen nicht dann irgendwann den anderen auszulassen. immer schön gelassen bleiben, ein bisschen Dampf rausnehmen, wenn es einem irgendwas ärgert.
Ja, ich denke, immer schön gelassen bleiben, das können wir uns alle ganz gut auf die Fahnen schreiben. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für das offene Gespräch und auch die praxisnahen Einblicke und natürlich auch für Ihren jahrelangen Einsatz, damit der diabetische Fuß endlich mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, dann also auch von meiner Seite natürlich herzlichen Dank und Ihnen beiden dann einen schönen Abend, aber nicht bevor meine Kollegin Nicole Finkenauer das Outro gesprochen hat.
Das war O-Ton Diabetologie, heute mit Dr. Michael Eckhardt und Dr. Karl Zink. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Episode.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetes-Teams sowie Medizinstudierende und Interessierte.
Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gerne unter podcast-vermarktung@metrics.group.
We care for Media Solutions.